Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der Uni Bayreuth schaut. Heute habe ich hier jemanden, der macht eine Forschung zu einem Themengebiet, das vielleicht viele in ihrer Freizeit schon mal beschäftigt hat oder zumindest in irgendeiner Art und Weise sich damit schon mal auseinandergesetzt haben.
Um was geht's heute eigentlich?
Ja, heute soll es um Mikroplastik gehen und wie wir eigentlich dazu beitragen, dass Mikroplastik bei der Nutzung von Produkten in die Umwelt gehen kann und was man vielleicht da berücksichtigen muss oder beachten muss und wie man vielleicht seinen eigenen ökologischen Fußabdruck ein bisschen verringern könnte.
Ja, dann können wir heute ja alle ein bisschen etwas lernen. Dann stell dich doch mal vor, wer sitzt mir heute hier gegenüber?
Ich bin der Fabian Sommer. Ich bin Doktorand an der Professur für Sportökologie und mein Forschungsschwerpunkt ist Mikroplastikabrieb von Fahrradreifen. Mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt dann schon auch seit über 3,5 Jahren. Genau, und versuche hier herauszufinden, wie viel wir eigentlich über unsere Fahrradreifen an Mikroplastik generieren. Und vielleicht, ob es auch Lösungsansätze gibt, um das ein bisschen zu verringern.
Okay, Mikroplastik in der Natur ist natürlich ein Thema, das viele Leute immer mehr auch im Bewusstsein haben. Fahrradabrieb ist natürlich sehr speziell. Wie bist du denn zu diesem Themenbereich gekommen?
Meine Idee war so, dass in der Forschung werden häufig Umweltproben genommen. Man findet Partikel und versucht hier anhand der Struktur der Kunststoffe herauszufinden, okay, das kommt wahrscheinlich von dem und dem Produkt oder dem und dem Produkt. Also wenn ich von Produkt spreche, jetzt zum Beispiel Textilien oder eben Reifenmaterial oder Verpackungsmaterial. Aber man kann das eigentlich nicht genau zuordnen. Also vor allem bei Reifen ist interessant, welches Fortbewegungsmittel war jetzt da eigentlich beteiligt daran. Und ich dachte mir dann als interessierter Fahrradfahrer und ich fahre sehr ungern Auto, dann wollte ich mal sehen, okay, es wird da immer von Reifenpartikeln gesprochen, aber es wird eigentlich nie spezifiziert, von wo kommen eigentlich diese Gummipartikel. Und übers Fahrrad konnte ich gar nichts finden, also keine Studie, die das wirklich quantifiziert hat. Und so ist dann eigentlich meine Doktorarbeit geboren worden.
Du sagst, Sportökologie ist der Lehrstuhl, an dem du arbeitest. Mikroplastik und Sport hat man jetzt nicht immer unbedingt so gemeinsam auf dem Fokus. Kommst du dann eher aus dem Sportbereich oder aus der Chemie?
Ich komme aus der Ökologie. Also ich bin eigentlich Biologe und habe dann Ökologie und Biodiversität studiert, beides in Innsbruck. Und war schon immer sehr sportinteressiert. Und in Innsbruck ist es so, dass man sich halt viel in den Bergen aufhält. Und wir haben dann unter anderem uns Gewässer angeschaut in den Gebirgen und wir haben uns aber auch Skigebiete angeschaut und wir haben uns Schmelzwasser angeschaut und da haben wir dann gesehen und auch ForscherInnen aus der Uni Innsbruck, dass man eben Mikroplastikpartikel auch dort findet, also sowohl in den Skigebieten als auch in viel entlegeneren Gebieten der Alpen. Und für mich war da naheliegend, okay, das müsste aber eigentlich schon so auch mit dem Skibetrieb zusammenhängen. Und das war so der Bogen dann zu Mikroplastikforschung und meinem Interesse auf jeden Fall daran und sich damit noch mehr zu beschäftigen.
Das heißt ja eigentlich, selbst wenn man denkt, ich bin sehr gut für die Umwelt unterwegs, ich nehme das Rad, bringt man trotzdem die Mikroplastikartikel jetzt in die Natur? Soll man dann jetzt gar nichts mehr, also sportlich tun oder verlieren wir auch an den Touren schon ohnehin was und deshalb ist es eigentlich schon wurscht?
Ja, also auf keinen Fall nicht mehr Radfahren, sondern das ist natürlich immer die Frage, wie framet man denn auch so seine Ergebnisse und wie kommuniziert man die? Und am Anfang hatten viele Stakeholder aus dem Fahrradbereich auch Angst, als sie von der Forschung gehört haben, dass das jetzt eben gegen das Fahrradfahren sein soll. Aber man muss natürlich auch diese Emissionen relativ sehen, also wie viel emittiert ein Fahrrad, wie viel emittiert dann eigentlich ein Auto oder eben auch die Schuhsohlen. Also das ist alles, sind alles Faktoren, die man vergleichen kann. Und es ist einfach so, mit allem, was wir tun, hinterlassen wir Spuren. Also ob wir jetzt die Nahrungsmittel wählen oder die, ob wir in das Gewässer zum Schwimmen gehen und vorher uns eincremen oder nicht. Also wenn wir wieder zum Sportbezug kommen und im Schwimmen zum Beispiel. Und ich sehe das dann immer so ein bisschen als ein Trade-off. Also welche Fortbewegungsmethode soll ich jetzt zum Beispiel wählen? Oder brauche ich jetzt unbedingt Jacken aus dem und dem Material oder kann ich mir vielleicht ein nachhaltigeres Material wählen, was vielleicht nicht behandelt ist mit Thema PFAS? Und man soll nicht aufhören, einfach alles zu machen, was einem Spaß macht, sondern sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, was man genau auswirken kann und dann für sich so einen Weg finden, mit dem man leben kann.
Ja, ich glaube, da bist du schon auf der Spur, wo viele in der jüngeren Generation oder auch viele unserer Studierenden am Campus so gedanklich sind. So, man möchte nicht alles zurücknehmen und trotzdem umweltbewusst leben. Wenn du da jetzt einen Vergleich ziehen müsstest zwischen Auto, hast du ja selber gesagt, fährst du nicht gerne, und Fahrrad. Ein Auto hat nicht nur Reifenabtrieb, aber wahrscheinlich auch mehr als ein Fahrrad. Und gleichzeitig Emissionen. Gibt es da irgendwie eine Zahl? Ist 10-mal so schädlich oder kann man das irgendwie so einordnen?
Also was die Menge an emittierten Mikroplastik angeht, da gibt es eine Zahl. Also in meiner ersten Studie sind wir auf 3,6 Gramm pro 100 Kilometer mit einem Mountainbike-Reifen gekommen. Beim Auto gibt es mehrere Studien, die verschiedene Methoden benutzen, auch um das Ganze zu messen. Eine vergleichbare Studie ist auf 12 Gramm pro 100 Kilometer gekommen im Vergleich zu unseren 3,6 Gramm. Und also wir sind schon mal...
3 bis 4 Mal so viel dann.
Genau, wir sind schon mal im viel geringeren Bereich. Natürlich hatten wir jetzt einen sehr grobstolligen Reifen in der ersten Studie. Aktuell habe ich die ersten oder die fertigen Ergebnisse meiner zweiten Studie, die aber noch nicht publiziert sind. Und bei weniger grobstolligen Reifen, also sehr, mit sehr flachem Profil oder gar keinem Profil, bei Rennradreifen sind wir noch in einer viel geringeren Dimension. Also als Mobilitätsmittel schlägt das Fahrrad auf jeden Fall, also nicht nur was die CO2-Emissionen während der Fahrt angeht, das Auto.
Um Längen.
Ja.
Hat dein Fahrverhalten sich dadurch verändert? Nimmst du jetzt nur noch das Rennrad oder?
Ich fahre generell nur Rennrad. Wir haben uns aber am Anfang für einen Mountainbike-Reifen entschieden, weil der naturnahe benutzt wird. Also hier fährt man öfter mal in naturnahen, von natürlichen Gebieten kann man meistens nicht mehr sprechen, aber in naturnahen Gebieten, also haben die Partikel auch einen kürzeren Weg, um in die Umwelt und auch in Organismen zu gelangen. Deswegen hatten wir uns erstmal einen Mountainbike-Reifen angeschaut. Aber was wir jetzt in der zweiten Studie auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass man hier schon einen Hebel als Verbraucher hat, indem man den Reifen wählt, der für den eigenen Zweck am besten geeignet ist, dass man hier auch schon innerhalb des Fahrradfahrens seine Mikroplastikemissionen verringern kann, weil man im Stadtverkehr auf jeden Fall keinen grobstolligen Reifen braucht, sondern da einfach ein flaches Profil reicht.
Und was ist das Ziel deiner Studie dann? Also du hast jetzt vorhin gesagt, du promovierst jetzt so seit 3 Jahren hier. Das heißt, es geht jetzt ja wahrscheinlich dem Ende entgegen. Was ist denn unterm Strich, was soll denn rauskommen oder wonach schaut es denn aus?
Also ich arbeite seit 3,5 Jahren an dem Thema. Und ich tue mich immer ganz schwer bei Studien, die Umweltproben nehmen. Also ich gehe auch immer bei mir als Verbraucher aus. Ich würde eigentlich gern wissen, wie kann ich denn jetzt verringern, dass ich Mikroplastik in die Umwelt trage. Und ein großes Ergebnis ist eben schon dieser Vergleich mit dem Auto für mich, dass ich jetzt aus der Sicht der Mobilität sagen kann, hey, Fahrrad ist noch besser als das Autofahren. Und einfach klareren Blick in diesen globalen Mikroplastikkreislauf zu bringen. Wenn man einfach immer nur Umweltproben hat und weiß nicht genau, wo kommt das dann eigentlich alles her, dann hat man eigentlich keinen Interventionspunkt. Aber wenn man weiß, wo kommt wie viel her, weiß man, wo ist der größte Hebel, dass wir Emissionen verringern können und dann letztendlich weniger Mikroplastik in die Umwelt tragen können. Das ist so das Ziel dieser Forschung und ich trage halt einen kleinen Baustein dazu bei.
Deine Forschung beschäftigt sich in einem Real-Life-Setup. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also wir haben wirklich eine Probandenstudie durchgeführt, um diesen Abrieb zu messen. Wir haben die Reifen in dem neuen Zustand gemessen. Wir haben quasi das Gewicht gemessen der Reifen, nachdem wir sie aber getrocknet haben, um so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit in einem Gummi auszuschließen. Haben dann Personen mit den Reifen ausgestattet und haben sie einfach ihre normalen Wege im Alltag oder auch in der Freizeit mit dem Fahrrad fahren lassen, und diese Fahrten aufzeichnen lassen. Und so haben wir quasi ein wirkliches Nutzungsszenario und kein gestelltes Laborszenario, wo einfach ideale Bedingungen sind oder subideal, weil sie eben nicht die Realität widerspiegeln.
Bei anderen Forschungen nimmt man eine Bodenprobe und weiß nicht, woher das kommt. Das heißt, ihr brauchtet gar keine Bodenprobe in dem Fall, sondern ihr konntet quasi Reifen vorher, Reifen nachher als Beweismaterial quasi verwenden.
Genau, und Reifen zwischendrin. Also wir haben auch häufiger gemessen, um auch den Verlauf beobachten zu können, wie denn der Abrieb sich verhält über den Verlauf der Nutzung. Bodenproben können sowas nicht zeigen. Und zum Beispiel auf dem Prüfstand eine Laborstudie zeigt es auch wirklich nicht an, weil die Reifen nicht der Witterung ausgesetzt sind, es meistens sehr monotones Fahrverhalten ist, auch wenn versucht wird, Bremsvorgänge zu simulieren und Kurvenvorgänge zu simulieren, aber die wirkliche Nutzung zeigt halt auch, was wirklich passiert.
Und was bringt das?
Wenn man jetzt sagt Umweltschutz, dann sehe ich immer eigentlich Umweltschutz als Selbstschutz. Also wir benötigen eine intakte Umwelt, um auch selber so weiterleben zu können, wie wir es aktuell tun. Im besten Fall besser weiterleben, als wir es aktuell tun. Und durch diesen Umweltschutz kann man eben seine eigene Lebensgrundlage schützen. Also am Ende bringt es allen was. Also wohl unmittelbar als auch auf längere Sicht eben für zukünftige Generationen. Und hier einfach genauer zu verstehen, was wir bewirken können, sowohl im Positiven als auch Negativen, für uns und für die Umwelt, das sehe ich so als das große Ganze bei der Sache. Also ich sehe schon immer sehr den Bezug zu unserer Gesellschaft und nicht nur rein das Ökosystem, die Natur.
Ach, und das ist spannend.
Ich würde gern Natur verstehen und ich würde gern die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur verstehen und einen positiven Beitrag generieren können, dass wir das Ruder noch einfach rumreißen können und unsere Umwelt so erhalten können, dass es uns weiterhin auch gut geht als Gesellschaft.
Und hast du das Gefühl, dass deine Forschung diesen positiven Beitrag bringt?
Teils, teils. Also wie frame ich denn meine Ergebnisse? Und mir ist die Kommunikation auch der Ergebnisse wichtig und dass die richtig kommuniziert werden. Also es kann natürlich sein, dass jemand einfach nur ganz plump die Ergebnisse nimmt und sagt, ja, Fahrrad emittiert auch Mikroplastik. Oder man bringt es eben in den Kontext, den wir vorhin hatten. Wie ist es denn im Vergleich zu anderen Mobilitätsmethoden? Und wenn das richtig kommuniziert wird, dann glaube ich schon, dass es einen positiven Beitrag dazu tragen kann. Und ich bekomme auch von der Industrie positives Feedback über die Forschung, weil sie das Thema schon immer so mitschwingen hatten bei sich. Aber es gab noch nie wirklich stichhaltige Zahlen. Und die haben sie jetzt eben. Und jetzt mit der neuen Studie auch im Vergleich verschiedener Fahrradreifentypen. Und es ist auf jeden Fall ein Denkanstoß, der vielleicht das Design und die Materialwahl bei den Reifen verändern wird und hier noch weniger Abrieb bei einem Fahrrad generieren kann. Und vielleicht fühlt sich aber auch die Autoindustrie dadurch motiviert. Ah, jetzt haben wir Zahlen zum Fahrrad. Vielleicht sollten wir auch schauen, dass wir hier das Ganze ein bisschen runterdrücken.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Industrie, also die Fahrradindustrie da sehr offen reagiert hat. Arbeitest du da auch mit Entwicklern zusammen, die sagen, anhand dieser Ergebnisse können wir das noch weiter reduzieren?
Genau. Ich war mal vor Ort bei einem Reifenhersteller und wir hatten darüber gesprochen, was es denn für Optionen geben könnte. Natürlich ist es immer so, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf das Profildesign wenn man sich darauf bezieht bei den Reifen, ist es so, dass das Design ja häufig schon einen Grund hat. Also warum habe ich einen sehr grobstolligen Reifen? Allerdings gibt es dann da so kleine Bereiche, wo mir gesagt wurde, das könnten wir vielleicht noch anpassen. Wir hatten auch gesehen, dass zum Beispiel sehr scharfe Kanten bei groben Profilen sich relativ schnell abfahren. Das heißt, dieser Performance-Vorteil, den der Hersteller nicht einbußen möchte, der ist teilweise relativ kurz. Mhm. Das heißt, bei dem Otto-Normalverbraucher vielleicht gar nicht so wichtig, bei den Profis vielleicht wichtiger. Oder auch der Ansatz bei der Produktion. Du kennst vielleicht diese Härchen auf der Lauffläche bei ganz neuen Reifen.
Ja.
Das ist eigentlich nur ein Artefakt. Bei der Herstellung, beim Vulkanisierungsprozess muss aus dieser Form Luft austreten können und überschüssiges Reifengummi tritt dann da auch raus und bleibt eben an dem Reifen dran. Und wir hatten das dann vor Ort gemessen bei dem Reifenhersteller und das war schon 1 Gramm pro Reifen, was man theoretisch, wenn man den Produktionsprozess noch weiter optimiert, dass diese Härchen entfernt werden, auch nochmal die Emission verringern könnte.
Ja. Das heißt, dann würden die Härchen gar nicht erst in die Umwelt gelangen, wenn man sie vorher quasi abschneidet oder in irgendeiner Art und Weise entfernt.
Genau, und man hat überhaupt keinen Performance-Einbußen, weil die bringen gar nichts, die sind einfach nur übrig bei der Produktion.
Es wäre ein weiterer Schritt in der Herstellung, aber dafür wäre es ein Umweltschutzfaktor.
Genau.
Von meinem Verständnis her gehe ich davon aus, dass ein Reifen am Anfang mehr Abrieb hat als am Schluss, weil da ja noch alles ganz, da ist noch mehr da, was weg kann. Stimmt das oder ist das so eine gerade Linie?
Nee, das stimmt, genau. Also diese Härchen fahren sich zuerst mal sehr, sehr schnell ab. Die scharfen Kanten von einem Profil fahren sich erstmal schneller ab. Und irgendwann haben wir dann so einen Punkt erreicht, was jetzt zumindest die Daten der ersten Studie zeigen, dass wir dann so ein monotones Abriebsverhalten haben. Also am Anfang relativ stark, dann flacht die Kurve ab und bleibt relativ gleichmäßig.
Und dann hat man schon so viel abgefahren, dass es eigentlich schon nicht mehr verkehrstauglich wäre. Aber
also wir sind gar nicht so bis zum End of Life gekommen bei der ersten Studie. Also der Reifen, der die meisten Kilometer hat, hatte glaube ich 1600 Kilometer. Und das war auf jeden Fall noch nicht das End of Life von diesem Mountainbike-Reifen. Bei der zweiten Studie kann ich jetzt schon mal sagen, dass man auch Rennradreifen über 4000 Kilometer fahren kann und sie noch funktionieren.
Und immer noch Abrieb machen.
Machen immer noch Abrieb, genau, aber sind noch verkehrstauglich. Generell auch durch dieses Abriebsverhalten auf jeden Fall die Empfehlung, den Reifen bis zum Ende zu fahren, solange man ihn fahren kann, weil eben dann in der späteren Nutzungsphase der Abrieb verhältnismäßig dann runtergeht.
Ein kleiner Ausblick vielleicht in die Zukunft. Wenn du jetzt schon Richtung Ende der Promotion steuerst, siehst du dich weiterhin in der Forschung oder könntest du dir tatsächlich vorstellen, dann vielleicht in der Fahrradproduktion, Reifenanalyse in irgendeiner Art und Weise dann auch tätig zu sein?
Also spannend fände ich auf jeden Fall Forschung im Bereich der Industrie. Also möglichst nah mit der Anwendung, mit den Produzenten, mit der Industrie zu arbeiten, um quasi diese Erkenntnisse auch direkt in die Anwendung zu bringen. Das fände ich besonders spannend, weil es kommen mehr Fragen auf, also wie bei den meisten Forschungsbereichen, vor allem so jungen Forschungsbereichen, kommen dann meistens immer mehr Fragen auf, als sich geklärt haben in der Zeit der Promotion. Und da gibt es noch einige Sachen, die ich mir gerne anschauen würde, allerdings gerne in sehr nahem und schnellen Austausch mit der Industrie, damit man auch vielleicht möglichst schnell auch schon Ergebnisse in der Anwendung sieht. Das finde ich sehr spannend.
Ja, dann kann man den Impact eigentlich direkt messen. Das ist natürlich schon,
ja,
schon schön. Jetzt ist Sportökologie ja schon ein interdisziplinärer Fachbereich. Trotzdem die Frage noch, wenn du dir jemanden vom gesamten Campus wünschen könntest, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten würdest, sei das jetzt jemand aus der Ethik oder Philosophie oder Ingenieure, gibt es irgendeinen Fachbereich, wo du denkst, boah, dazu wäre ein Austausch mal noch ganz cool, weil das vielleicht ein neues Licht auf meine Arbeit wirft?
Ja, also es gibt viele spannende Bereiche. Für mich ist immer spannend, auch wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen zu geben. So der Ethikbereich spannend. Also wann grenzt es schon an Bevormundung, was man vielleicht dann empfiehlt? Für mich natürlich, was jetzt aber dann wieder naheliegender ist, sind die Sporttechnologen. Also vielleicht mal wirklich neue Materialien, die jetzt ein Reifenhersteller vielleicht nicht zur Verfügung hat, auszutesten, um neue Reifen zu machen oder ein neues Design einfach mal auszutesten. Das finde ich natürlich sehr spannend. Ja, das ist eigentlich ein Bereich, den ich interessant finde. Und also wir arbeiten auch schon mit der Lehrstuhl heißt Tierökologie von Professor LaForge. Die beschäftigen sich viel mit Mikroplastik hier, haben wir aber schon angefangen, eine Zusammenarbeit bzw. ein Forschungsthema zusammen zu behandeln und schauen uns jetzt auf Trails trotzdem mal Bodenproben an und schauen, wie viele Partikel finden wir da eigentlich. Die Campus-Uni bietet auf jeden Fall viele Möglichkeiten, dass man dieses Thema in ganz verschiedene Richtungen denken könnte. Meistens kommt der Denkanstoß dann eben aus dieser Richtung, weil die einen anderen Blickwinkel auf das Thema haben. Da bin ich jetzt dann vielleicht doch schon zu sehr in dem Tunnelblick
Naja, vielleicht hört ja jemand den Podcast und denkt sich, oh, ich hätte da mal was dazu zu sagen. Also vielen Dank, Fabian, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war die heutige Folge Deep Dive Bayreuth. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in eurem Lieblingspodcast-Player oder schaut gerne in den Social-Media-Kanälen der Uni Bayreuth vorbei. Dort informieren wir euch immer, wenn eine neue Folge erscheint. Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Uni Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt Jennifer Opel, Sounds, Audio Hub und Hörspielbox.de, technischer Support Theo Renault, Logo und Social Media Jürgen Rennig.